Sag mal, Saskia, wenn du an berühmte Künstlerpaare denkst, wer fällt dir hier als erstes ein? Ich muss direkt an Niki und Jean denken.
Ja, Niki und Jean sind natürlich in der Schweiz super prominent vertreten mit ihren Kunstwerken. Aber tatsächlich, ich denke zuerst an Frida Kahlo und Diego Rivera. Es ist ja eine passionierte Liebesbeziehung und gleichzeitig eine ganz, ganz schmerzhafte Untreue.
Ja, das stimmt. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Paare. Bei Schmerzen denke ich direkt an Marina Abramovic und
Ja,
Ulay.
ja.
Oder auch an Camille Claudel und Rodin. Für sie war das da ja auch sehr, sehr schmerzhaft. Und Dora Maar und Picasso, auch sie hat echt total gelitten, aber sie hat ihn fotografisch so cool begleitet. Auch deswegen wissen wir so viele Sachen, zum Beispiel über die Entstehung von dem Bild Guernica. Ne? Ja, und Lee Krasner und Jackson Pollock fällt mir noch ein.
Ja, natürlich. Oder Christo und Jean-Claude. Dann haben wir noch O'Keeffe und Stieglitz, Münter, Kandinsky. Ah, und Sonja und Robert Delaunay. Oh
Ah
Gott,
ja.
Gott, oh Gott, es gibt so viele kreative Geister, die sich da gefunden haben.
Das stimmt total. Laszlo Moholy-Nagy zum Beispiel, ne? Und seine Frau, die ja jetzt gerade, Lucia Moholy, die jetzt gerade so ein bisschen wieder entdeckt wird, weil sie auch so viel fotografiert hat, da in der Bauhauszeit, ne? Und du hast Kandinsky genannt, dann denke ich an Jawlensky, der ja zur gleichen Zeit auch da war, mit Marianne von Werefkin, also auch die Blauen Reiter noch. Dann zum Beispiel die Designer, Charles und Ray Eames, weißt du, dieser berühmte schöne Sessel.
Der Sessel, ja, super.
Oder Klaas Oldenburg mit seiner Frau Koosje van Bruggen. Die haben, glaube ich, auch fast alles zusammen gemacht. Die haben ja immer diese so Alltagsgegenstände ganz, ganz groß aufgeblasen. In Frankfurt steht ja die umgedrehte Krawatte vor einem Bankhochhaus. Also Pop Art als Skulptur. Ja, ich glaube, es ist unmöglich, alle aufzuzählen. Und wir können auch gar nicht leider alle hier besprechen. Aber eine Auswahl haben wir getroffen, ne?
Ja, also ich komme gleich ins Schwitzen bei der Auswahl, aber es muss sein.
Ja, genau, wir könnten gerne über alles sprechen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Geschichte legendärer Künstlerpaare. Wir sprechen über leidenschaftliche Beziehungen, Passion, Eros, gegenseitige Inspiration, aber auch über Untreue, Schmerz, unschöne Trennungen. Ja, beides gehört scheinbar dazu.
Auf jeden Fall, beides gehört dazu. Und durch diese Paare erinnern wir uns ja gleichzeitig an die künstlerischen Strömungen und an die Epochen der Kunstgeschichte, was ich natürlich auch sehr spannend finde. Und ja, wir lernen auch, es ist nicht alles immer so einfach. Also die Welt ist komplex und genauso eine Beziehung. Ich denke, das wissen wir alle. Ja, also schauen wir uns doch die Irren und Wirren der Liebe an.
Genau, machen wir. Und wir fragen uns, ob sie zu zweit eigentlich stärker sind, als sie es alleine gewesen sind. Und natürlich gucken wir auch besonders auf den Platz, den die Frau einnimmt. Ist sie auch selber künstlerisch tätig oder steckt sie mit ihrem Talent einfach ein bisschen zurück? Muss sie das vielleicht wegen der gesellschaftlichen und zeitlichen Kontexte? Entstehen eigentlich gemeinsame Werke und was passiert nach der Trennung?
Ja, und nicht zu vergessen, die politische Lage spielt oft eine Rolle. Also die Antworten sind immer auch Zeugnisse der aktuellen historischen Ereignisse.
Genau. Frauen standen ja einfach schon immer eher im Dienst des männlichen Genies. Und wenn sie selbst natürlich auch künstlerisch tätig waren oder sein wollten, es war aber einfach nicht immer einfach. Und wenn das denn geklappt hat, dann hatten sie meistens eigentlich einen Mann, der das toleriert oder vielleicht sogar gefördert hat.
Ja, und selbst wenn er sie gefördert hat, wurde sie ja oft nur geduldet, solange sie an seiner Seite war. Und das ist auch gleich der Einstieg für Frida Kahlo und Diego Rivera. Heute ist Frida ja viel, viel bekannter als Diego, aber zu ihren Lebzeiten war das was ganz anderes.
Ja, das ist verrückt, ne? Und das war auch wirklich so eine feurige, explosive Beziehung, würde ich mal sagen.
Ja, absolut.
extrem leidenschaftlich scheinbar und mit ganz viel Schmerz und Untreue verbunden. Und der Gipfel war ja auch, dass er auch noch sie mit ihrer Schwester betrogen hat. Und also der Schmerz hat aber vielleicht auch beide oder Frida Kahlo zumindest besonders kreativ werden lassen, wer weiß.
Ja, wer weiß, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und so intensiv wie ihre Werke, so stürmisch war wirklich die Beziehung. Und Diego, der war ja rund 20 Jahre älter als Frida und war ja auch immer wieder untreu. Also sie trennen sich, sie finden wieder zusammen. Aber es gibt eine Beständigkeit. Diego glaubt an ihr Talent und fördert sie eigentlich über die ganzen Jahre hinweg.
Ja. Und hat er sie nicht sogar dann auch zur Scheidung überredet?
Ja, das kommt noch hinzu. Und die Idee dahinter war ja, dass sie sich als Künstlerin entwickeln kann, also unabhängig von ihm.
Ah, damit sie wirklich nicht mehr in seinem Schatten steht.
Genau. Aber ein Jahr später heiraten sie ja dann wieder und ziehen in das Elternhaus von Frida, dem berühmten Casa Azul, wo Frida dann im Alter von nur 47 Jahren stirbt.
Ja, verrückt. Und über 25 Jahre lang haben die sich gegenseitig gemalt und auch unterstützt. Das ist wirklich, glaube ich, so eine bombenkreative Beziehung gewesen. Und irgendwie finde ich, ist es wirklich Ironie der Geschichte, dass Diego heute total in ihrem Schatten steht, ne?
Ja, absolut. Kennst du das Hochzeitsbild, das sie 1931 gemalt hat?
Ja, klar. Er steht ja fast überdimensional auf der einen Seite und hält eine Palette in der Hand, das ihn ganz eindeutig eben als Künstler ausweist. Und sie ist auf der anderen Seite sehr, sehr klein dargestellt. Und wenn man sich die Fotos von den beiden anschaut, ist das ja auch wirklich realistisch. Er ist groß und auch sehr massiv. Sie ist echt so eine ganz kleine, zarte, ne? Genau, und Frida Kahlo ist selber ganz farbenfroh gemalt. Ein grünes Kleid hat sie an und die Komplementärfarbe Rot findet sich in dem großen Tuch, das sie über die Schulter gelegt hat. So kennen wir sie eigentlich auch in farbenfrohen Kleidern, ne? Und sie hält seine Hand und ihr Kopf ist ihm zugeneigt.
Ja, und sie wirkt ja unglaublich sanft und zerbrechlich. Aber findest du nicht auch, dass sein Blick etwas betreten wirkt? Also so, als ob er sich ein bisschen unwohl fühlt, finde ich. Er wendet sich ja auch von ihr ab. Und ich finde das unglaublich spannend, weil ich habe mich dann gefragt, hat sie das unbewusst oder bewusst so gemalt?
Ja, das stimmt. Also er müsste eigentlich sich vielmehr auch zu ihr wenden und sie anschauen, ne? Ja, es wäre wirklich interessant zu wissen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie dass das Bild eine Botschaft der Liebe ist, unbewusst und irgendwie auch ein bisschen die Zukunft voraussagt. Und nicht zu vergessen ist ja auch das politische Engagement der beiden. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen.
Ja, definitiv.
Und zu politischem Engagement fällt mir doch auch gleich wieder die Nikita Zerfall ein.
Natürlich. Aber das war ja dann eher gegen Ende ihrer Karriere. Und auch sie hatte ja nicht so viel Glück in ihrer Beziehung mit Jean Tinguely.
Ja, das stimmt. Nikita Zerfall ist ja die französisch-amerikanische Künstlerin, die fast alle für ihre farbenfrohen und sehr monumentalen, üppigen, so lebensfrohen Frauenfiguren, die Nanas, kennen. Und insgesamt hat sie schon auch recht feministische Kunstwerke gemacht.
Die eine Nana hängt ja bei uns in Zürich am
Genau.
Hauptbahnhof.
Genau.
Die
Dafür ist
zeige
sie
ich dir
echt so
dann, wenn wir
richtig
uns
bekannt.
sehen.
Ja, freue ich mich voll drauf.
Ja, und Niki ist ja Autodidaktin. Also sie beginnt mit Gemälden und Assemblagen, die heute kaum bekannt sind, bevor sie dann mit ihren eigentlich eher bekannten Schießbildern, den Tears, in den 1960er Jahren Aufsehen erregt.
Ja, das ist schon krass gewesen, ne? So eine hübsche, schlanke Frau, die war ja früher Model noch vorher. Und dann holt die da das Gewehr raus und schießt auf ihre Bilder, ja. Und das hat den Männern halt wirklich imponiert. Und dann wurde sie ja in die Gruppe der Nouveau Realisme aufgenommen. Und zu denen gehörte ja auch Jean Tinguely, das war Mitte der 50er Jahre, ne? Tinguely ist ja ein Schweizer Künstler. Und der war bereits in der Avantgarde-Szene aktiv und der lebte im selben Künstlerhaus dann wie die Niki de Saint Phalle. Und Jean Tinguelys Kunst besteht ja aus diesen kinetischen Skulpturen, wo alles bewegt sich, ne? Aus Metallresten und Zahnrädern und so baut er was zusammen und immer dreht sich irgendwas. Also Mechanik und aber auch so Ironie vereinen sich da oft und es hat so was Spielerisches immer, die Kunst von Jean Tinguely. Und auch ein bisschen absurd, so in der eigentlich ja schon sehr modernen Welt, auch damals zu der Zeit.
Absolut. Wir haben ja in Zürich am See, wenn wir einen Seespaziergang dann machen werden, wenn du hier bist, dann zeige ich dir die Skulptur von Tinguely.
Ah, schön,
Ja.
sehr schön.
Manchmal demontieren sie, wenn sie einen Anlass haben, aber ich denke,
Ah,
im Moment sind ja keine Sommeranlässe, darum sollte das die
Ah
Skulptur
ja,
noch dort sein.
Ja.
Ja, zeige ich dir dann. Aber ja, die beiden verbanden schnell eine künstlerische und auch eine persönliche Beziehung. Und Tinguely ermutigte ja Niki in ihrer Kunst, und gemeinsam entwickelten sie ja eigentlich zahlreiche Projekte.
Ja, genau, ist toll, dass wir hier auch wieder einen Mann haben, der die Frau sehr fördert und unterstützt, ne? Und die haben ja zum Beispiel in Paris da vorm Centre Pompidou diesen Brunnen gemacht, wo ihre ganz farbenfrohen Skulpturen sind und seine beweglichen kinetischen Kunstwerke und immer dreht sich irgendwas, irgendwo sprüht oder spritzt Wasser und so. Und dann haben sie auch noch so eine riesengroße Skulptur gebaut zusammen, den Zyklop. Da hat er so ein bisschen eher diese technischen Part übernommen und sie so die schöne, sehr farbige Außenhülle da in dem Tarotgarten. Eine sehr, sehr fruchtbare Beziehung auch im Sinne der Kunst. Und dann heiraten sie auch und bleiben sich aber vor allem als künstlerische Partner verbunden.
Ja, und
Denn
Niki setzt sich ja vor allem für soziale Themen ein. Also, wir haben es ja auch schon besprochen, Frauenrechte und Umweltschutz sind ja sehr wichtig für sie.
das stimmt. Und legale Abtreibungsrechte und sie ist gegen den immensen Waffenmissbrauch in den USA. Genau. Und dann trennen sich die beiden ja aber auch wieder, aber bleiben eben künstlerisch die ganze Zeit sehr, sehr, sehr verbunden, ne? Was mir nicht ganz klar war, habe ich vor kurzem erst gelernt, dass Jean Tinguely auch noch mit einer Künstlerin vor Niki de Somphal zusammen war, Eva Epli. Sagt ihr die was? Sie ist irgendwie
Nee.
eine Schweizer Künstlerin, die recht viel mit Puppen gemacht hat. Und auch
Nee,
die
sagt mir
beiden
nichts.
haben Kunstwerke zusammengeschaffen. Fand ich jetzt auch ganz interessant.
Muss ich nachher gleich nachschauen?
Ja, aber nicht immer machen die Paare gleiche Kunst oder Kunst zusammen. Und arbeiten so symbiotisch wie jetzt unsere ersten beiden Künstlerpaare, die besprochen haben.
Nein, aber auch eine Frau, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat, war ja Georgia O'Keeffe. Und Alfred Stieglitz hat ja unglaublich tolle Fotos von Georgia gemacht. Stehen sie dir vor Augen?
Ja, unglaublich ausdrucksstark.
Viele davon habe ich in der Fondation Bayele gesehen, als die Ausstellung dort war. Und auch in Santa Fe, in New Mexico, auf der Route 66, als wir dort gefahren sind. Und
Toll.
die Fotos sind wirklich beeindruckend. Sie sind unglaublich, also wirklich so ausdrucksstark.
Ja, wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Stieglitz und O'Keefe?
Ja, also sie zieht nach der Schule für Studium nach New York und in New York lernt sie dann die Galerie 291 von Stieglitz kennen. Ja, und sie ist 29, er 52.
Wow.
Das ist ein ganz krasser Altersunterschied. Und Stieglitz ist Fotograf, Galerist und Kunstvermittler. Und er zeigt vor allem die europäische Avantgarde in seiner Galerie, also Picasso, Rodin, Matisse.
Und stellt sie da auch aus in dieser Galerie?
Genau. Also das verschafft ihr dann auch 1916 den ersten Durchbruch. Und zwischen ihr und Stieglitz knistert es. Sie heiraten im Jahr 1924, aber schon 5 Jahre später haben sie eine Ehekrise und Georgia hält sich regelmäßig alleine in New Mexico auf.
Ah, weißt du, was die Krise ausgelöst hat? Der Altersunterschied oder?
Ja, was soll ich sagen? Wie so oft, er ist untreu. Er beginnt eine Affäre mit einer jungen Fotografin. Und er ist schon vorher fremdgegangen, aber diese eine Affäre wurde öffentlich ausgetragen und das war natürlich eine extreme Demütigung für Georgia, also eigentlich eine Nummer zu viel, wenn du so willst. Und gleichzeitig verschiebt sich auch das Machtverhältnis zwischen ihnen. Also sie ist nun als Künstlerin gefragt und verdient viel mehr Geld mit ihren Werken. Und er hat irgendwie den Anschluss verpasst und ist wahrscheinlich etwas eifersüchtig.
Ah, okay, das gekränkte männliche Ego.
Genau.
Aber Sie haben sich dann auch wirklich gar nicht wieder gefunden?
Ja, ich habe unterschiedliche Aussagen gefunden bei meiner Recherche. Auf jeden Fall bleiben sie in Kontakt, das ist sicher. Und sie schreiben sich regelmäßig, also bis zu seinem Tod im Jahr 1946. Ich denke aber, das war mehr freundschaftlich. Ich habe jetzt aber diese Briefe nicht gelesen. Aber es ist eigentlich ähnlich wie bei Frida und Diego. Beide inspirieren sich und unterstützen sich gegenseitig bis ans Lebensende.
Ah, toll. Also auf jeden Fall zwei ebenbürtige Kunstschaffende. Aber Georgia O'Keeffe muss sich ihren Rang hart erkämpfen. Die Reputation war ja keineswegs gleichmäßig verteilt da in einer Zeit, in der Künstlerinnen eben einfach nur so als Nebenrolle wahrgenommen werden, ne?
Eine Sache möchte ich noch ansprechen, das war mir nämlich neu.
Ah, was denn?
Ja, die beiden haben sich Liebesbriefe geschrieben und zwar in einem enormen Ausmaß. Also insgesamt 5000 Briefe, 25.000 Seiten füllend.
Oh wow, das ist ja Wahnsinn.
Ja, krass, oder? Ich meine, wann
Krass.
hast du das letzte Mal deinem Mann einen Liebesbrief geschrieben?
Ja, also einen ganzen Liebesbrief ist ein bisschen her. Es gibt so Mini-Botschaften am Spiegel oder so. Aber Liebesbrief, 5000 Stück,
Ja, krass.
werde ich mein Leben nicht drauf kommen. Also das schaffen, Wahnsinn.
Ja, also manchmal haben sie sich dreimal am Tag geschrieben und der längste Brief, halte ich fest, ist 40 Seiten lang. Crazy, oder?
Wow, also das ist auf jeden Fall total romantisch, so viele Worte zu finden für die Liebe. Toll. Und seit 2006 kann man diese Briefe ja lesen, ne? Die sind irgendwie öffentlich
Genau.
zugänglich. Ja, das finde ich wunderbar. Also ich würde sagen, das ist ein wunderschöner, vielleicht kitschig romantischer Abschluss. Und wir nehmen es mal als Anlass, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufzufordern, auch mal wieder einen Liebesbrief zu schreiben. Und ich schreibe es mir auch hinter die Ohren.
Wie man so schön sagt. Es kann ja auch eine kleine Notiz sein. Also es muss ja nicht gleich 40 Seiten lang sein, ja?
Genau. Also immerhin kleine Steps, Baby Steps. Und
Genau.
vielleicht doch mal einen Liebesbrief. Ja.
Ja, unbedingt. Wollen wir die Romanze verlassen und wieder mehr ins Drama gehen? Was
Ins
denkst du?
Drama und in den Schmerz, ja.
Aua.
Sprechen wir über Marina Abramovic und Ulay. Ich fange gleich mal mit dem Ende einer großen Liebesgeschichte an, nämlich der Abschied auf der chinesischen Mauer. Das fand ich so verrückt irgendwie. Also die ursprüngliche Idee der beiden ist, sie laufen in entgegengesetzt auf der chinesischen Mauer und treffen sich dann halt. Und am Ende, wenn sie sich treffen, dann wollen sie heiraten.
Wow, was für eine Aktion. Und spannend, was ist dann passiert?
Ja, in dieser ganzen Planungsphase, all also das musste natürlich vorbereitet werden, man musste den chinesischen Behörden schreiben, dass man das darf und so. Und also die Erlaubnis brauchten die ja und so, dass die konnten nicht einfach hinfliegen und loslaufen so. Und während dieser Planungsphase haben die sich schon entfremdet. Ja, schließlich wurde aus dieser krassen romantischen Geste ein krasser Abschied. Also die haben dann beschlossen, ihr gemeinsames Leben einfach mit einer letzten großen gemeinsamen Performance symbolisch zu beenden. Also Abramowitsch ist am Gelben Meer im Osten von China gestartet, Ulay begann im Westen, da an der Wüste Gobi.
Ja, krass, und wie lange sind sie gelaufen?
Also jeder ist 2500 Kilometer zu Fuß gelaufen. Das ist völlig verrückt, ne? Also
Ja.
so 90 Tage waren die unterwegs, die liefen aufeinander zu, also eine körperliche und seelische Grenzerfahrung, würde ich denken, ja. Und dann treffen die sich in der Mitte der Mauer, umarmen sich ein letztes Mal und dann gehen sie für immer getrennte Wege. Also es war wirklich der Abschluss ihrer Beziehung und ihrer künstlerischen Zusammenarbeit.
Ja, das ist so verrückt. Was haben die beiden vorher so zusammen gemacht?
Also Marina Abramovic und Ulay, der übrigens bürgerlich Frank-Uwe Lay-Siepen heißt, die sind beide extreme Performance-Künstler gewesen. Also die haben so viele wirklich beeindruckende Sachen gemacht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich aber leider nicht selber erlebt habe, sondern nur darüber gelesen habe und Fotos gesehen habe, wo sich Marina und Ulay beide nackt in so einen Türrahmen von der Galerie stellen. Das ist also der Durchgang für die BesucherInnen, um da in die eigentliche Ausstellung zu kommen. Aber dann ist natürlich der Platz in dieser Tür recht schmal. Das heißt, man muss sich zwischen den beiden nackten Menschen so seitlich durchquetschen. Und da muss man sich halt entscheiden, will man, wenn man sich so seitlich zwischen den beiden dadurch lavieren möchte, guckt man dann Marina an und wendet sich dem nackten Frauenkörper zu oder wendet man sich dem nackten Ulay zu?
Nee, das habe ich ja gerade in Zürich erlebt. Da war die Abramowitsch-Ausstellung im Kunsthaus.
Ja.
War natürlich nicht mit der Marina selbst, aber mit zwei Performance-Künstlern. Und es war wirklich, also das war so eng, durch die
Ach,
beiden
krass.
durchzulaufen. Das war
Ah.
so eng.
Ah, das ist ja
Und
krass, dass sie es nachgestellt haben. Cool, für was
ja.
hast du dich
Also
entschieden?
ich habe mich für den Mann entschieden.
Interessant, ja.
Aber ich hatte so Panik, dass ich den beiden auf die Füße stehe, weil die standen so dicht aneinander ohne Schuhe.
Ja,
Und es hat
okay.
mich, ich hatte wirklich Angst, dass ich den, es ist so völlig absurd, weißt du?
Ja.
Ja, aber das war
Da.
quasi das Intro für die Ausstellung.
Ach, verrückt, ja. Und wie hast du dich
Ja.
gefühlt? Was hat das so mit dir gemacht? Hattest du Angst, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, an seinem Geschlecht aus Versehen zu nah vorbeistreifst oder so?
Nee, ich glaube, also nicht Angst, aber ich hatte so das Bedürfnis, eigentlich möglichst schnell da
Hm, ja,
durchzugehen.
verstehe ich.
Ja, ich habe dann eigentlich mich lieber umgedreht nachher und habe die Leute beobachtet, wie sie reagieren.
Ja, das finde ich auch. Das glaube ich, ist toll. Ja,
Ja,
dazu zu.
ja. Da haben die beiden auch nicht viel gemacht, was mit Schmerz zu tun hat.
Ja, das stimmt. Also, ich finde, das ist beim Zugucken schon immer sau schmerzhaft gewesen. Hast du auch, gab es in Zürich auch dieses Video, wo die sich gegenseitig immer abwechselnd eine runtergehauen haben?
Ja,
Also, die haben sich immer
klar.
gegenseitig diese Ohrfeigen gegeben.
Ja.
Und ich finde, das ist so hart zum Angucken. Also,
Ja.
ja, ich glaube, Marina Abramović ist, glaube ich, quasi grundsätzlich irgendwie an ihre Schmerzgrenze immer gegangen. Das ist so ihr großes Thema, ne?
Ja, absolut. Ja, also auf ganz vielen Videos, auch als sie sich da auf das eiskalte Kreuz legt, und dann siehst du, wie der Körper anfängt zu frieren und zu schlottern. Und wir hatten auch diese eine Performance, also wo sie sich hinlegt und dann wird ein Skelett auf sie draufgelegt, was einen dann eben auch an die Sterblichkeit erinnert. Und sie liegt da stundenlang mit diesem Skelett. Das war dann auch live zu sehen, mit einer Künstlerin.
Ja, wow, toll. Ja, aber es nimmt einen wirklich mit. Also ich glaube, man kann quasi gar nicht unberührt dabei stehen oder sich diese Sachen angucken. Also es ruft natürlich keine angenehmen Gefühle hervor, aber insgesamt ist es sehr emotional alles irgendwie, ne? Und ich
Ja, ich
glaube,
denke,
das
es wäre
war.
schon emotionaler gewesen, wenn du live dabei gewesen bist, live dabei warst, als ein Video zu schauen.
Ja, das stimmt. Das macht bestimmt mehr mit einem. Ja. Ja, also ich glaube, beide sind halt in ihrer krassen Art und Weise so an die Grenzen gegangen. Und zwischen den beiden gab es eben so viele Emotionen, egal ob positive oder negative, dass halt nach der Trennung es auch erst noch mal weiter mit emotionalen Ausbrüchen ging. Also ich glaube, die haben sich dann echt gestritten über Urheberrechte, Autorschaft und an diesen gemeinsamen Performances und so. Und man hörte dann eigentlich von Ulay quasi gar nichts mehr. Ich glaube, also der ist schon auch noch künstlerisch tätig, aber eigentlich ist er ja nicht wirklich bekannt geblieben. Aber Marina Abramović ist irgendwie wirklich immer bekannter geworden, ne?
Ja, sie wurde dann ja weltweit eine bekannte Künstlerin. Aber ich glaube, das Ganze, das mit den Urheberrechten, das war eine dreckige Geschichte.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt jemals endgültig geklärt haben. Vielleicht nachdem sie sich dann ja doch nach Jahren wieder getroffen haben, da hatte Marina Abramović ja in New York im MoMA, und ich glaube, es war auch ihr Höhepunkt, diese Show The Artist is Present. Da saß sie ja Tag für Tag, ohne sich zu bewegen, auf dem Stuhl, ohne aufzustehen, ohne rumzulaufen, mucksmäuschenstill am Tisch und gegenüber ein leerer Stuhl. Und man konnte sich als Besucherin da hinsetzen und sie hat dann jedem tief in die Augen geschaut, der sich da gegenüber gesetzt hat. Und es waren ja dann Tausende, die standen zum Schluss Schlange, um in diese Ausstellung gehen zu können. Manche saßen ganz lange da, manche nur ganz kurz. Und ja, Ich glaube, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese Performance vorher so viel Erfolg haben würde. Manche Menschen waren zu Tränen gerührt und sie saß einfach stundenlang da, ohne zu trinken, ohne zu essen, ohne Pipi zu machen. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat. Hat bestimmt auch wehgetan. Und dann auf einmal saß ja Ulay vor ihr. Und da war
Ja.
dann Marina ja sichtlich ergriffen und ihr liefen die Tränen aus den Augen. Und dann haben die sich stumm die Hände gereicht über den Tisch hinweg und sich nochmal tief in die Augen geschaut, aber auch immer noch kein Wort gesagt, ja.
Ja, und da gibt es ja auch ein Video auf YouTube, da kann man sich diese Szene anschauen. Und sie ist sichtlich bewegt. Und eben auch bewegt natürlich auch Millionen von Menschen damit. Also wirklich eine krasse Liebesgeschichte.
Ja, das finde ich auch. Ja, dann haben wir zum Abschluss noch mal eine Liebesgeschichte, aber hier spielt der Mann wieder eine wichtigere Rolle. Ja, wir sind im abstrakten Expressionismus angekommen und während Jackson Pollock, von dem spreche ich jetzt, als Revolutionär des abstrakten Expressionismus dann letztendlich weltberühmt wurde, blieb seine Frau Lee Krasner lange Zeit im Schatten.
Sie selbst ist ja eigentlich auch eine bedeutende Künstlerin oder war eine bedeutende Künstlerin.
Ja, und sogar schon bevor sie ihn kennengelernt hat. Also sie war tatsächlich auch schon anerkannte Künstlerin, stand auf eigenen Beinen und die hatte sich schon ganz früh entschlossen, Künstlerin zu werden. Und auch zu einer Zeit, wo das auch noch nicht so easy war für Frauen in der Kunstszene und die nicht ernst genommen wurden. Aber sie studierte früh Malerei und war dann auch tatsächlich in New York in der avantgardistischen Kunstszene ganz tief verwurzelt. Und hatte erst so ein bisschen kubistischen Stil und der veränderte sich dann aber auch schon hin zur Abstraktion. Und sie war tatsächlich eine der wenigen Künstlerinnen, die Teil der aufkommenden Bewegung des abstrakten Expressionismus wurde.
Und wie trafen sie sich dann?
Genau, 1942 traf sie Jackson Pollock, der damals zu dem Zeitpunkt zumindest noch unbekannt war, aber schon auch als talentierter Künstler arbeitete. Und so sagt es die Legende, sie erkannte sein Genie. Und
Schön.
schön formuliert, ne? Ich weiß nicht, ob er ihr Genie auch gleich erkannt hat, aber er war sehr leidenschaftlich und so ein, aber auch innerlich zerrissener Mensch. Und der hatte viele Probleme, Selbstzweifel, Alkoholismus und hat sich dann aber eben da mit und ja auch mit diesen Drip-Paintings, die er gemacht hat, so expressiv gezeigt, dass es einfach so besonders einprägsam wurde, ne? Also die wurden ein Paar, die heirateten 1945, die zogen aufs Land nach East Hampton. Da hat ja dann Pollock sein berühmtes Atelier in dieser umgebauten Scheune gehabt und entwickelte da eben diese Drip-Paintings, die ihn dann eben auch weltberühmt gemacht haben.
Ja, und sie, Lee Krasner?
Ja, die hat tatsächlich aufgehört zu malen einfach
Ah,
und
krass, oder?
hat sich einfach voll und ganz in diese Rolle begeben, ihn total zu unterstützen, ja. Also sie stellt zum Beispiel Jackson Pollock, dem berühmten und damals wichtigsten Kunstkritiker, dem Clement Greenberg, vor. Und der hat ja dann auch tatsächlich dafür gesorgt, dass bekannt, also dass Pollock so richtig bekannt wurde, ja.
Und er wurde ja
Und
dann zum Superstar und sie
absolut.
quasi
Und sie
seine
hat
Frau.
Ja, genau. Und sie hat einfach aufgehört, weiter für sich da zu sein, sondern musste dann halt auch diese ganzen schrecklichen Umstände aufgrund seiner Alkoholsucht ja in dieser Beziehung auch ertragen und hat immer wieder versucht, ihn aus den dunklen, depressiven Löchern rauszuholen, ne?
Und hatte sie nicht
Aber
auch betrogen?
ja, genau. Ein Klassiker hatten wir vorhin schon mal kurz, ne? Das war ihr dann irgendwann auch wirklich zu viel und zu unerträglich. Ja, dann fährt Krasner eben nach Europa, weil sie unbedingt Abstand braucht. Und da passiert es dann halt dummerweise. Er, total betrunken, hat einen Autounfall. Vielleicht war es auch ein Suizidversuch, das weiß man nicht so genau. Und nach Pollocks Tod übernahm Krasner dann erst die Kontrolle über seinen Nachlass und stellte sicher, dass das halt alles weiter erhalten blieb, sein Werk, und nahm dann zum Glück ihre eigene künstlerische Tätigkeit wieder auf. Und dann wurde sie auch so peu à peu bekannt. Und heute zählt sie schon auch zu den bedeutenden abstrakten Expressionisten. Aber natürlich stand sie lange im Schatten ihres Mannes und eigentlich auch heute noch, ne?
Ja. Ja, tragisch. Also jetzt hatten wir
Tragisch.
wirklich viele mitreißende und bewegende
Und so
Liebesgeschichten.
unterschiedliche
Viel Drama, aber auch
Liebesgeschichten.
viel Liebe, Passion, Eros.
Ja,
Und
Schmerz.
ja, ich glaube wirklich wieder mal die ganze Gefühlspalette.
Absolut, da
Bleiben
bleiben
wir
wir bei
treu.
unserem Thema, genau.
Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Bist du neugierig geworden und möchtest du mehr über die Künstlerpaare erfahren? Wir haben dir alle Angaben dazu in die Shownotes gepackt.
Ja, was ist denn jetzt so deine Schlussfolgerung, Saskia, zu dieser Pärchenfolge?
Hui, Omnia vincit amor.
Oh, mein Latein ist schlecht, aber die Liebe besiegt alles, das hast du mir noch vorher verraten.
Genau.
Ja, ein bisschen nerdig, oder? Aber
Ach komm.
natürlich auch ein Hinweis auf Caravaggio. Also,
Natürlich.
schönes Fazit.
Aber halt, nicht zu vergessen, die Doppeldeutigkeit. Die Liebe besiegt alles oder alles besiegt die Liebe. Also man kann es unterschiedlich lesen.
Hey.
Und die Liebe und die Kunst können eigentlich ja gegen alle Widerstände triumphieren, wie wir jetzt erfahren haben. Aber sie muss nicht. Auch wenn wir das eigentlich gerne hätten, gemäß Hollywood-Klischee, würden wir das ja immer gerne so hören. Happy End. Aber ja, es ist halt leider nicht immer so.
Ja, das stimmt. Also ich würde noch sagen, zu zweit ist man stärker.
Auch schön.
Und in der heutigen Zeit wird die Frau jetzt ja zum Glück ihrerseits oft anerkannt und steht nicht mehr immer im Schatten des Mannes. Ein bisschen Weg ist es vielleicht schon doch noch zur kompletten Gleichberechtigung.
Ja, definitiv. Und es gibt ja auch noch so viele Paare, die ich gerne mit dir besprechen würde. Aber ja, lass uns doch am besten nochmal eine Folge machen irgendwann.
Ja, coole Idee, das machen wir auf jeden Fall. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, ich mich auch.
Ja, und nun wünschen wir allen einen wunderschönen Tag und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach Kunst und Knackig insgesamt und empfehlt ihn weiter an Freunde und Kollegen, alle, die sich auch gerne mal ein bisschen Kunst auf die Ohren packen möchten.
Tschüss zusammen.
Danke euch, ciao. Kunst und Knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.